Willkommen bei Shape Yourself, wo wir über die Themen körperliche Fitness, Abnehmen, gesundes Essverhalten und Krafttraining sprechen. Heute zeige ich dir, warum Zucker für Jäger und Sammler lebenswichtig war und warum dein Körper vielleicht genau das braucht, was Instagram dir verbieten will. Die Folge zerstört deine Vorstellung von natürlicher Ernährung und zeigt dir, wie du wieder wirklich satt wirst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie ihr schon im Titel gesehen habt, soll es heute um das Thema gehen, was ist denn wirklich natürliche Ernährung, beziehungsweise in Anführungszeichen Steinzeiternährung. Das Wort Steinzeit ist ja immer total inflationär, wird es benutzt für etwas, das man eigentlich ein bisschen geschickter beschreiben könnte. Und deswegen nennen wir es vielleicht in der Podcast-Folge eher so ein bisschen Jäger- und Sammlerernährung. Und der Grund, warum wir diese Folge machen, ist, weil mich einfach aktuell aufregt, was schon wieder auf Social Media gerade für ein Trend am Umhergehen ist, und zwar dieses Gottesnahrungsthema. Vor ein paar Jahren war es dieser Paleo-Movement-Trend, und es ging auch generell in den letzten Jahren immer viel so um natürliche Ernährung, um Rohkost und so weiter. Zucker ist unnatürlich, Kohlenhydrate sind schlecht, Proteinpulver ist irgendwie extrem schädlich für den Darm und so weiter. So, also diese ganzen Falschaussagen möchte ich mal in dieser Folge aufräumen und euch wirklich mal die evolutionäre Realität auch zum Beispiel am Beispiel der Hadza zeigen. Das ist ein Jäger- und Sammlerstamm aus Nordtansania, die zum Beispiel in bestimmten saisonalen Phasen 80% ihrer Kalorien aus Zucker beziehen, Honig, Beeren, Wurzeln und so weiter. Die haben keine Keto-Ernährung, die sind keine Karnivore, sondern die essen, was verfügbar ist, und die Hauptenergiequelle sind tatsächlich auch Kohlenhydrate, und das macht auch evolutionär gesehen einfach Sinn, dass die eben so viele Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und wir wollen das Ganze auch in der Podcast-Folge mal wissenschaftlich einordnen. Wir werden da viel uns Datenlage anschauen, die hauptsächlich aus der Arbeit von Hermann Ponsa stammt. Das ist ein Evolutionsbiologe beziehungsweise ein Anthropologe, der ganz viel Forschung zu diesem Thema in den letzten Jahren geleitet hat, der auch ein großer Verfechter beziehungsweise der größte, würde ich sagen, Einflussnehmer auf das Constrained Energy Modell ist, das im Endeffekt, wie wir auch schon ein paar Podcast-Folgen gezeigt haben, aufzeigt, dass Stoffwechselkomponenten sich anpassen, je nachdem, wie viel wir uns bewegen. Und er hat eben ganz viel Forschung auch zur Ernährung, Lebensweise und so weiter der Hadza gemacht, damit wir mal sehen, wo kommen wir überhaupt her und was ist denn in Anführungszeichen natürlich für uns. Wir werden aber auch drüber sprechen, ob es wirklich so gut ist, sich immer an den Natürlichen zu orientieren. Ich finde es einfach aktuell irgendwie ein bisschen cringe und peinlich, wie manche Leute das immer noch auf Social Media kommunizieren. Das liegt natürlich zum einen daran, dass die damit einfach Geld verdienen wollen, die wollen polarisieren, aber das zu machen, nur um dann diesen Effekt zu erreichen, weil ich glaube, viele wissen, was für ein Müll sie erzählen, finde ich einfach rein ethisch gesehen so falsch. Und dann auch diese Argumente zu bringen, ja, die machen das doch mit Absicht und so weiter und das ist nicht so schlimm, finde ich kompletter Bullshit, weil im Endeffekt die Leute, die sich das anschauen, die können das ja nicht trennen und wissen nicht, okay, wollen die jetzt gerade davon Aufmerksamkeit erzeugen oder denken die das wirklich? Und die begründen das ja auch teilweise einfach nur mit haltlosen Aussagen und nicht mit wissenschaftlich fundierter Datenlage. Die behaupten es einfach. Aber genau deswegen machen wir diese Folge, damit ich euch mal zeige, was ist denn wirklich diese in Anführungszeichen Steinzeiternährung? Ich habe es auch bewusst im Titel so genannt, dass man einfach direkt versteht, um was es geht. Also was ist denn wirklich unsere evolutionsbiologisch bedingte grundlegende Ernährung? Und ganz, ganz wichtig, ich habe jetzt ja viel so zu diesem Theoretischen gesagt, wie können wir diese Prinzipien, die wir dort sehen, zum Beispiel bei den Hadza und anderen Jäger- und Sammlerstämmen, können wir die zu unseren Gunsten nutzen, um im Endeffekt unser Körpergewicht besser zu regulieren? Weil, kleiner Hint, die Hadza haben nie Probleme mit Stoffwechselerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die halten ihr Körpergewicht das ganze Erwachsenenleben lang. Selbst im hohen Alter haben die in der Regel keine Probleme mit Bluthochdruck und. Das heißt, wir können uns viel von dem Lebensstil, den die haben, abschauen, weil es hier keine Korrelation ist. Ja, also das ist nicht ein zufälliger Zusammenhang, sondern das ist eine ganz klare Kausalität. Und deswegen können wir viel von dem, was die machen, zu unseren Gunsten nutzen, ohne dass wir da Sachen dann ausschließen und sagen, okay, wir ernähren uns jetzt nur noch wie die, weil das sollten wir nicht, das sehen wir gleich in der Podcast-Folge, sondern wie können wir das Ganze zu unseren Gunsten nutzen, selektiv, aber auch unseren normalen westlichen Lebensstil weiterführen und dadurch eben unser Wohlbefinden erreichen, gesundes Körpergewicht, uns fit fühlen und so weiter. Und genau darum geht's in der Folge heute. Das war jetzt ein ungewöhnlich langes Intro, aber ich glaube, ich habe schon mal in dem Intro die ersten Wissensnuggets sozusagen verpackt und wir sind schon so ein bisschen reingegangen in die wissenschaftlichen Prinzipien und ein bisschen schon in das Thema Knowledge. Aber jetzt steigen wir eben ganz tief ein und schauen uns erstmal an, wo denn so dieser evolutionäre Mismatch und der Mythos der einen richtigen Ernährung entstanden ist und wie wir das Ganze eben richtig betrachten sollten. Also erstmal zu diesem evolutionären Mismatch. Ganz wichtig, der Körper denkt nicht irgendwie in Kalorien, sondern in Überlebensstrategien. Und über dieses Mismatch habe ich hier schon im Podcast ja ganz, ganz oft gesprochen. Und ich merke auch immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die zum Beispiel ins Coaching kommen und den Podcast gehört haben, dass ihr das auch schon echt richtig gut verstanden habt. Und es freut mich auch, dass dieser Punkt sehr, sehr gut ankommt und euch dann eben auch unterscheidet von anderen Menschen, die sich vielleicht oberflächlichen Fitness-Content anhören und ihr wirklich diese Tiefe versteht, weil das eins der Hauptprinzipien ist, die wir verstehen müssen, um auch unser Wohlbefinden selber zu steuern und auch, finde ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, um nicht irgendwelche Stigmata zu haben und negativ über sich selber oder auch über andere Menschen zu denken, die vielleicht Probleme gerade haben mit ihrem körperlichen Wohlbefinden, nicht so aussehen, wie sie wollen, nicht das Gewicht haben, das sie vielleicht haben wollen und so weiter, sondern dass wir ein bisschen objektiver drauf schauen, weil eben unser Umfeld uns das Ganze nicht leicht macht und wir deswegen eben keine Stigmata haben sollten, objektiver drauf blicken sollten. Und dieses evolutionäre Mismatch ist so dieses Hauptprinzip, das wir in diesem ganzen Fitnesskosmos immer berücksichtigen sollten. Ja, wir haben früher eben diese Knappheit gehabt, Unsicherheit, einen Bedarf an effizienter Energienutzung. Und das sind diese ganzen Mechanismen, die sich in der Evolution über Millionen entwickelt haben. Nicht nur in unserer Homo Sapiens Entwicklung, sondern auch viel, viel früher. Und die sind eben super tief bei uns in den gesamten physiologischen Prozessen eingebunden. Und das heutige Umfeld, das ist eben ein Dauerangebot von Nahrung, 24 Stunden, Supermärkte, Essen bestellen, Jobs, bei denen man keine wirkliche körperliche Aktivität braucht und. Und der Körper interpretiert es dann eben sozusagen als in Anführungszeichen Erntezeit. Das wäre jetzt nur so eine Beschreibung, ja, aber damit ihr mal versteht, dass der Körper da auch einfach diese Signale nicht richtig deuten kann. Und ihr müsst euch das ja so vorstellen, wenn es vor 50.000 Jahren, als wir noch keine Zivilisation hatten, eine Situation gab, in der viel Nahrung da war, dann musste der Körper ja einen Mechanismus entwickeln, um uns dann für eine hohe Nahrungsaufnahme zu belohnen und generell in jeder knappen Situation uns auch zu motivieren, effizient mit unserer Bewegung umzugehen. Das heißt, nur so viel Kalorien durch Bewegung zu verbrauchen, wie wir wirklich brauchen, ja, um an Nahrung zu kommen. Und das ist halt ein totales Mismatch heute. Und das ist genau das, was ich meine, was, glaube ich, die den Podcast schon länger hören, eben gut verstanden haben und was ein ganz kritisches Framework ist, dass man das versteht, weil das hilft einem eben auch dann generell diese Steuerung von Ernährung und Bewegung besser zu verstehen und auch zu wissen, dass ich einfach mich bewusst ernähren muss. Ja. Es gibt immer noch so dieses Narrativ, gerade auf Social Media, dass es irgendeine so eine Art gerechte Steinzeiternährung gab. Und das ist eigentlich das Lustigste an diesem gesamten Argument, mit dem man eigentlich diese ganze Gottesnahrung-Clique mit einem Argument entkräften kann. Denn es ist ein wissenschaftlicher Fakt, also darüber gibt es keine Diskussionen, sondern das ist ein etablierter Fakt, dass es nie die einzige Steinzeit, in Anführungszeichen natürliche Ernährung gab. Denn die evolutionäre Realität ist folgende. Es gibt regionale und saisonale Unterschiede. Also wollen die einem wirklich weismachen, dass Menschen, die sich zum Beispiel in Nordeuropa aufgehalten haben, die gleiche Ernährung hatten, wie zum Beispiel Menschen in Nordafrika oder Westafrika. Ja, wo total andere Gegebenheiten herrschen, total andere Wetterbedingungen, total andere Nahrungsbedingungen. Ja, also das ist ja schon eine logische Schlussfolgerung, wofür ich nicht mal anthropologische Beweise brauche. Also wozu ich nicht mal diese Arbeit wirklich von Excavations, also Ausgrabungen brauche, um das zu beweisen. Aber auch diese Datenlage haben wir. Das heißt, es wird ja schon seit Jahrzehnten eben in diesem Feld viel gearbeitet und man kann dann auch viel mit wirklich hochmodernen Analysen herausfinden, was haben wir denn gegessen, ja, und da zeigt sich eben, dass es regionale und saisonale Unterschiede gab, es gab sogar eine extreme Bandbreite, selbst innerhalb einer Population, das heißt, bei den Hadza sieht man zum Beispiel, dass die Aufnahme an tierischer Nahrung extrem schwankt, ja, und auch die Kalorienaufnahme schwankt in den einzelnen Tagen extrem. Das heißt, sie haben keine konstante Kalorienzufuhr. Und auch was die essen, schwankt extrem. Und wie man das eben, also wie man uns auch als Mensch korrekt bezeichnet, also uns als Homo sapiens von der Ernährungsweise, ist ein opportunistischer Omnivor. Also ein Allesfresser, der einfach die Möglichkeiten nutzt, die er hat. Das beschreibt eben das Wort. Und ihr habt vielleicht schon mal gehört von dieser ganzen veganen Schiene, dass wir Herbivore sind. Ja, das heißt, dass wir eigentlich Pflanzenfresser sind. Und das ist auch immer so eine lustige Diskussion, die so fernab von dem ist, was wir an wissenschaftlichen Belegen haben. Das heißt, wir können auch ganz klar beweisen, aufgrund von Länge unseres Darms und den Enzymen, die wir haben und auch Entwicklungen während der Evolution, wenn man sich zum Beispiel Unterschiede anschaut von uns zu Primaten wie Schimpansen oder Gorillas, die genetisch gesehen sehr, sehr nah sind und die auch ja teilweise unsere Vorfahren sind, da sieht man eben die Veränderungen zu unserem Magen-Darm-Trakt und man sieht eben auch, aus diesen Ausgrabungen her kann man auch immer schlussfolgern, was haben wir denn in der Regel für Nahrungszufuhr gehabt. Man kann ja sogar nachweisen, wann hat denn jetzt Landwirtschaft angefangen und so weiter. Das ist ja alles keine Spekulation, ja, sondern man kann dieses Bild immer und immer deutlicher und klarer zusammensetzen heutzutage. Und dieses Bild zeigt eben ganz klar, wir sind opportunistische Omnivore. Wir sind keine Fleischfresser, wir sind keine Pflanzenfresser, wir sind Omnivore, ja, wie zum Beispiel Bären oder Schweine. Ja, es gibt viele Tiere, die Omnivore sind und wir sind eben diese klassischen opportunistischen Omnivoren. Das heißt, wir sind extrem anpassungsfähig an unsere Umweltbedingungen und dazu kommen wir später im Coaching Corner Segment nochmal. Und aus diesen falschen Behauptungen, wie zum Beispiel dieser Gottesnahrungsklicke oder Paleo-Movement oder Carnivore, also Fleischesser-Movement, entwickeln sich eben so Konstrukte, die nicht der biologischen Wahrheit unterliegen, ja, sondern irgendwelche populären Diäten, die halt extrem verengte Narrative sind, die basieren auf selektiven Ausschnitten. Das heißt, die ziehen sich irgendwas heraus aus der wissenschaftlichen Datenlage und tun dann so, als wäre das die ultimative Ernährung, die wir haben müssten. Zum Beispiel, die schauen sich dann Populationen an, wie zum Beispiel Inuit-Völker, die einen extrem hohen Fleischkonsum haben, der aber Grund ist, aufgrund der Klimasituation und auch aufgrund der Nahrungssituation, die aber zum Beispiel bei den Hadza in Tansania ganz anders wäre. Ja, aber die machen dann so typisches, wie man das nennt, Cherry-Picking, suchen sich dann eine Situation raus und behaupten dann, das ist die Ernährung, die wir haben sollten. Aber die Wahrheit ist, dass wir eben diesen evolutionären Vorteil der Flexibilität nutzen sollten. Also eigentlich ist es ja was sehr Positives, dass wir eben diese opportunistischen Omnivore sind, weil das gibt uns mehr Freiheit in der Ernährung und macht uns nicht so abhängig von bestimmten Nahrungsmitteln oder von einer bestimmten Ernährung. Und deswegen ist es, finde ich, wichtig, dass auch wenn jemand wie ich das zum Beispiel kommuniziert, dass das auch immer so kommuniziert wird in Bezug auf die Ernährung, dass alles flexibel sein kann und dass man einfach die Bausteine für sich selber zusammensetzen sollte. Ja, man sollte nicht irgendein starres Ernährungskonzept haben, sondern im Kontext bewusst sein und sich klar machen, dass der Körper ein Anpassungskünstler ist und wir einfach in dieser Welt des Überflusses leben. Und das Ziel deshalb sein sollte, dass wir nicht perfekt sind, sondern dass wir passend essen. Und genau darüber sprechen wir jetzt dann eben auch später im Coaching-Corner-Segment. Wir schauen uns jetzt aber nochmal ganz genau an, erstmal, was die Hadza wirklich essen und warum das gar nicht zu dem zusammenpasst, was dir auf Instagram erzählt wird und wie du das dann eben auch für dich selber nutzen kannst. Was denkt ihr, ist das beliebteste Lebensmittel bei Hadza, wenn man die befragt? Honig. Honig wird fast von allen als das beliebteste Lebensmittel bewertet. Und natürlich könnte man dann auch wieder von der Anti-Zucker-Bubble das Argument hören, ja klar mögen die Zucker, weil es uns eben evolutionär bedingt sehr, sehr positiv belohnt, weil es hochkalorisch ist. Ergo, deshalb ist es schlecht für uns. Und hier ist der größte Fehler, der da in dieser Schlussfolgerung gemacht wird. Und zwar zu denken, dass nur weil dieser Mechanismus eben entstanden ist, um uns zu belohnen, dass das auch bedeutet, dass die Folge daraus immer negativ ist. Weil, da haben wir auch ganz klare Datenlage, die Hadza haben eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ihr gesamtes Erwachsenenleben ein stabiles und metabolisch gesehen gesundes Körpergewicht, obwohl die in saisonalen Phasen teilweise 80% ihrer Kalorien aus Honig beziehen. Und die machen das über extrem geschickte Arten und Weisen. Das heißt, die haben da wirklich einen evolutionären Weg hinter sich und wir als Menschen generell, um eben an hohe Kalorien zu kommen. Das bedeutet, dass hochkalorische Lebensmittel, und wir sprechen ja auch oft über die, nur im falschen Kontext problematisch werden. Ja, und da würde ich sogar nicht mal auf Zucker gehen, sondern da würde ich generell auf viele Kalorien gehen, weil wir ganz klar sehen, auch in anderer Datenlage, dass, aber dazu kommen wir später dann auch nochmal, dass Zucker nicht das Problem ist, isoliert. Ja, aber diese Argumentationsgrundlage, die da viele nutzen, die ist einfach faktisch falsch, weil man sieht ja bei den Hadza, führt es nicht zu einer problematischen Gesundheit. Das ist natürlich, weil der Rest, den sie machen, so ist, dass der Zucker kein Problem ist. Und das heißt, wir können das ja auch für uns mitnehmen, dass der Kontext, in dem Zucker konsumiert wird, der ist relevant und nicht der Zucker per se an sich. Das zweite große Problem ist Thema antipflanzliche Ernährung. Es ist so lustig eigentlich, wenn man diese ganze Gottesnahrung-Bubble oder auch diese Carnivore-Bubble betrachtet, und die pushen immer diese krass fleischbasierte Ernährung, die nichts damit zu tun hat mit dem, was wir ganz klar an wissenschaftlichen Erkenntnissen haben über die, in Anführungszeichen, auch wenn das nicht ein gutes Wort ist, natürliche Ernährung der Menschen. Also wie haben sich denn wirklich Jäger und Sammler ernährt? Und das war eben nicht fleischbasiert. Natürlich stammt auch ein Großteil der Kalorien bei den meisten Populationen, die Jäger und Sammler sind, aus tierischer Ernährung. Das heißt, es ist genauso falsch zu sagen, pflanzenbasiert ist super unnatürlich. Aber es ist beides nicht richtig. Es ist zu sagen, nur Fleisch zu essen wäre total falsch und auch nur Pflanzen zu essen wäre auch total falsch. Das bedeutet nicht, dass zum Beispiel eine rein pflanzliche Ernährung gesundheitlich immer problematisch ist und theoretisch auch nicht, dass eine rein tierische Ernährung dauerhaft problematisch ist. Wobei ich hier einen Unterschied machen würde und definitiv sagen würde, wenn ich gar keine pflanzlichen Lebensmittel in meiner Ernährung habe, dann werde ich definitiv, egal was ich mache, egal wie ich supplementiere, an gesundheitliche Probleme stoßen. Wenn ich eine rein pflanzenbasierte Ernährung habe, dann kann ich das viel, viel besser korrigieren. Und wenn ich das alles richtig mache, und dazu haben wir auch Datenlage, dann komme ich an keine gesundheitlichen Probleme. Das heißt, hier würde ich definitiv einen Unterschied machen, den vermutlich auch 99% der Anthropologen, die auf dieses Gebiet spezialisiert sind, mitgehen würden. Weil der Unterschied ist eben, dass wir Sachen haben in der pflanzlichen Ernährung, die wir nicht durch tierische Ernährung bekommen, was genau andersrum auch so ist, aber wir können eben fehlende tierische Lebensmittel durch bestimmte Supplemente oder auch durch andere, durch extrem hohen Konsum von bestimmten pflanzlichen Lebensmitteln ausgleichen. Es gibt aber Sachen, zum Beispiel in der pflanzlichen Ernährung, die gibt es nicht in der tierischen Ernährung und die könnten wir natürlich auch supplementieren, aber das ist extrem unpraktikabel und wird vermutlich auch nicht zu dem gleichen Ziel führen. Uns fehlen zum Beispiel verschiedene Arten von Ballaststoffen. Das ist ein Riesenpunkt, den wir einfach durch Fleischernährung nicht hinkriegen. Und was auch ganz, ganz interessant ist, dass wenn man mal die Hadza anschaut und die Ernährung analysiert, dann sieht man, dass diese fleischbasierte Ernährung teilweise extrem hoch ist. Das heißt, die haben Phasen, da essen die extrem viel prozentual Fleisch. Und dann gibt es teilweise auch Wochen, wo die gar kein Fleisch essen, weil es einfach an der Saison liegt. Ja, also die Ernährung ist extrem saisonal geprägt und das sollte euch auch ein bisschen Ruhe geben, mental, dass ihr nicht Angst habt, okay, wenn ich jetzt mal eine Zeit lang irgendwie eine Woche kein Gemüse esse, dass ich sofort gesundheitliche Probleme bekomme oder mal eine Woche kein Fleisch oder whatever, dass euer Körper viel, viel anpassungsfähiger ist, als ihr denkt und dass einzelne Momente nicht so relevant sind. Da könnt ihr euch auch immer denken, wieso gibt es denn fettlösliche Vitamine, die wir auch sehr, sehr gut im Körper speichern? Ja, also das hat ja auch einen evolutionsbiologischen Hintergrund, dass der Körper hier einen Mechanismus gefunden hat, um uns dann durch solche Zeiten zu bringen. Und nochmal so ein kleiner Exkurs, wie Evolution ja überhaupt funktioniert. Die Menschen, die eben, oder die Lebewesen, die eben diesen Mechanismus hatten, dass sie auch bestimmte Vitamine, die eben für das Überleben relevant waren, speichern konnten über eine längere Zeit, die haben überlebt und die anderen nicht. Das heißt, alles, was wir heutzutage in unserem Körper haben, ist immer ein Fitnessvorteil, ja, also Fitnessvorteil nicht im heutigen Sinne von Fitness, sondern einfach ein Überlebensvorteil. Ich bin fitter zu überleben. Und deswegen haben wir diese ganzen Mechanismen und deshalb könnt ihr auch hier ein bisschen entspannter sein, was die Ernährung betrifft in Bezug auf Flexibilität und auch Beständigkeit. Ja, das heißt, ihr müsst nicht immer super healthy, sozusagen gemüsemäßig die ganze Zeit unterwegs sein, sondern ihr könnt auch mal ein, zwei Tage das nicht essen und müsst gar keine Angst haben. Und ihr könnt auch von der Kalorienzufuhr und so weiter, könnt ihr auch Schwankungen haben, ohne dass der Körper sofort durchdreht, weil es einfach total normal ist. Worauf wir uns heutzutage einfach fokussieren sollten, und das besprechen wir immer wieder hier, ist einfach Sättigung, Nährstoffe und stabile und einfache Rahmenbedingungen. Wir sollten uns nicht an dem orientieren, was irgendwelche Gottesnahrungs-, Carnivore-Influencer sagen, sondern das, was wir evolutionsbiologisch als Grundlage haben und was wir auch an zusätzlicher wissenschaftlicher Datenlage haben in Bezug auf heutige Ernährung und deren Auswirkungen. Ein Thema, über das wir hier schon sehr oft gesprochen haben, ist das Thema intuitive Ernährung. Und ihr wisst ja, ich bin kein Freund von diesem Wort und ich benutze deshalb in letzter Zeit immer öfter das Wort bewusste Ernährung. Ich habe auch, falls ihr euch vielleicht erinnern könnt, in vielen alten Podcast-Folgen immer gesagt, dass ich noch nicht so das richtige Wort habe, das ich eben als Pendant nutzen kann, das einfach treffender ist. Und meiner Meinung nach ist bewusste Ernährung, bewusstes Essen einfach das Wort, das wir benutzen sollten. Und ich erkläre euch jetzt mal, wieso intuitive Ernährung eine Wunschvorstellung ist, die leider nicht funktioniert. Ja, weil das ist ja diese Sehnsucht nach Natürlichkeit, Leichtigkeit, Kontrolle ohne Kontrolle. Aber das ist eben in der heutigen Welt einfach nicht realistisch für 90% der Menschen. Natürlich gibt es ein paar Menschen, die haben genetisch gesehen so eine Regulation von Sättigung und Bewegung, dass es funktionieren mag. Das heißt, dass sie wirklich nur das essen, worauf sie Lust haben, ohne dass wirkliche Gedanken sie dahin bringen. Und das ist eben das wichtige Stichwort hier, die bewussten Gedanken, die einen dahin bringen, weil die meisten Influencer, die euch das vorleben und sagen, hey, ich ernähre mich intuitiv, die ernähren sich nicht wirklich intuitiv. Und ich will damit nicht sagen, dass sie ein schlechtes Essverhalten haben, aber sie benutzen das Wort falsch, weil die Realität ist, wenn die sich wirklich intuitiv ernähren würden, dann würden sie viel mehr hochkalorische Sachen essen, in der Regel. Natürlich gibt's, wie vorhin schon gesagt, diese Genetic Outlier, die übrigens früher nicht so eine hohe Überlebenschance gehabt hätten, aber die gibt es und die können relativ entspannt mit der Ernährung umgehen. Aber wir sehen auch einfach an der Übergewichtsepidemiologie in der heutigen Zeit, dass es eben auf die wenigsten Menschen zutrifft und dass die meisten Menschen eben einen starken Überlebensmechanismus drin haben, der auch ja einfach früher wichtig war und der dazu führt, dass wir einfach einen höheren Appetit haben in dem Umfeld, in dem wir uns gerade bewegen, weil wir einfach diese hohe Auswahl an Nahrung haben und leicht daran kommen. Und nochmal zurückzukommen zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass Leute, die behaupten, sie ernähren sich intuitiv, also gerade Content Creator und das dann vorleben, wieso ernähren die sich meiner Meinung nach nicht intuitiv und warum mag ich das Wort nicht? Weil Jede Entscheidung, die die treffen, ist ja geprägt trotzdem von einem bestimmten Gedanken. Das heißt, wenn sich so eine Person irgendwas Kalorienärmeres macht, im klassischen Sinne gesund, ihr wisst ja, ich mag diese Einteilung auch nicht, weil es ja auch wieder nicht kontextbezogen ist, sondern isoliert eine Mahlzeit betrachtet und eine Mahlzeit ist nicht gesund oder ungesund. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ja, die essen jetzt nicht jeden Abend eine Pizza, sondern die machen sich vielleicht irgendeine Reisbowl oder whatever. So. Aber diese Entscheidung, die treffen sie nicht intuitiv, die treffen sie bewusst, weil sie wissen, dass es andere Auswirkungen hat. Und sie assoziieren auch diese Reisbowl mit einem positiven gesundheitlichen Aspekt und die Pizza mit einem negativen. Wenn wir in einer Welt leben würden, wo es genau andersrum wäre, dann würden sie vermutlich die Pizza essen. Ja, wenn das das Gesunde in Anführungszeichen wäre. Das heißt, wenn wir es wirklich dieses Wort richtig betrachten, weil man muss ja auch Sprache richtig benutzen, weil das sonst ja zu Verwirrung führen kann, dann hat das nichts mit Intuition zu tun, weil die Intuition, das ist ja das, was der Hauptgrund für diese Probleme ist, die viele Menschen haben beim Thema Gewichtsregulation, Sättigungsregulation und so weiter, weil unsere Intuition einfach off ist in der Welt, in der wir leben. Das ist leider ein Fakt, mit dem müssen wir alle leben. Die Umwelt ist einfach unsere Gegenspielerin sozusagen in diesem Konzept der intuitiven Ernährung. Wir haben eine permanente Verfügbarkeit von Essen und Hunger ist kein Kriterium mehr. Lebensmitteldesign ist ganz normaler Fakt, ja, das heißt, der Geschmack muss immer besser sein, wir sind überstimuliert von Gerüchen, Konsistenz, Farbe, Sound und so weiter. Das heißt, diese biologischen Systeme, die wir da haben, die sind einfach ausgehebelt von unserer westlichen Gesellschaft, weil einfach Kapitalismus dazu geführt hat, dass wir immer besser schmeckende Nahrungsmittel haben. Und das ist eben so, das können wir nicht mehr verändern. Und der Körper ist einfach überfordert mit dieser Situation. Die Intuition funktioniert nicht mehr und wird nie wieder funktionieren. Das ist leider so. Die Frage ist, müssen wir das jetzt als was Negatives sehen? Ist halt so. Ja, man muss sich mit der Realität auseinandersetzen, genauso wenig wie wir Social Media Konsum oder irgendwas anderes intuitiv benutzen können. Es ist unmöglich. Wir können nicht TikTok, Instagram Reels oder was auch immer das ist, wir können das nicht intuitiv nutzen, weil unser Gehirn nie gelernt hat, es hatte nie einen evolutionsbiologischen Grund, sich anzupassen, weil das alles viel zu schnell passiert ist und weil wir in der heutigen Welt leben, wo kein Evolutionsdruck mehr wirklich da ist, an bestimmten Stellen schon, ja, also Evolution ist nicht vorbei, aber die passiert erstens ganz, ganz langsam und die passiert auch in anderen Stellen, aber ihr habt jetzt keinen schlechteren Überlebensvorteil, eure Gene weiterzugeben, ja, besonders dieser Fakt, wenn ihr zum Beispiel relativ sensibel auf TikTok reagiert. Das heißt, das wird sich nicht rausselektieren, ja, und auch andere Sachen nicht. Und das ist eben ein evolutionsbiologischer Fakt, mit dem wir leben müssen. Und deswegen sollten wir eben wissenschaftliche Perspektive nutzen, um mit diesem Thema umzugehen. Das bedeutet, wir können uns zum Beispiel daran orientieren, was wir an Datenlage haben zum Thema Sättigung, was wir hier oft besprechen. Harte Textur, viel Volumen, Geschmack sollte nicht immer eine 10 von 10 sein, sondern eher eine 6 von 7, 7 von 10 an den meisten Tagen. Ja, wir sollten uns an dem orientieren, was zum Beispiel die Hadza machen. Also wie ernähren die sich? Und hier auch nochmal ein Beispiel bei den Hadza, wieso die intuitiv essen. Weil die, also das sind die wirklichen intuitiv essenden Personen. Die könnten tatsächlich ein Instagram-Profil machen und einen Kurs verkaufen, Intuitive Eating oder sich nennen, ich bin die Person, die euch zeigt, wie man intuitiv isst. Die könnten es wirklich machen, weil der ihre Umwelt so ist, dass das noch im Einklang ist mit dem Gehirn, das sich in dieser Umwelt entwickelt hat. Das heißt, die haben keine versteckten Reize. Da gibt's keine Marketingstrategien, da gibt's kein Ultra-Processing, da gibt's keine Berufe, die wenig Aktivität haben. Die Harzer gehen an den meisten Tagen irgendwas zwischen 50 und 60.000 Schritte. Das heißt nicht, dass ihr das auch machen solltet. Aber die haben eine extrem hohe Aktivität. Und dann, was finden die? Dann finden die natürlich Nahrung, aber auch nicht bei jeder Jagd. Das heißt, der Alltag ist meistens so, klassische Rollenverteilung, die Männer gehen auf die Jagd und die Frauen sind in der Regel in den Dörfern, in denen die sind ja Nomaden, das heißt, sie ziehen auch herum, sorgen dann darum oder dafür, dass die Kinder erzogen werden, die sorgen auch für die Nahrungsvorbereitung oder dass das vom letzten Tag nochmal vorbereitet wird. Die kümmern sich auch um Sachen wie Sammeln, das heißt, die sammeln dann so typische Wurzeln und Knollen, die auch nicht so kalorisch hochhaltig sind. Und das ist der Ernährungsalltag. Das heißt, die sind alle, Männer wie Frauen, die sind alle physisch sehr, sehr aktiv. Das heißt, sie haben eine hohe Schrittanzahl. Und das, was sie dabei rauskriegen, sind nicht so viele Kalorien. Und die leben eben in dieser Umwelt, wo sie sich wirklich intuitiv ernähren können. Und ich sage euch auch, was bei denen intuitive Ernährung bedeutet. Sobald, und das könnt ihr euch mal anschauen, sobald die irgendwas zu essen finden, auch bei der Jagd, dann natürlich, wenn die jetzt irgendwie ein Tier legen, die nehmen das jetzt erstmal mit in das Dorf, das die aktuell haben, und dann wird das natürlich da aufbereitet. Aber die essen schon auf der Jagd oft was, weil diese Impulse eben so stark sind. Und gebt es einfach mal auf YouTube ein, gebt mal irgendwie einen Hadza und dann Honig oder whatever, dann findet ihr schon ein paar coole Videos. Und dann seht ihr mal, wie die zum Beispiel, wie die umgehen, sobald die Honig finden. Das wird nicht mitgenommen, das wird sofort konsumiert, weil auch die in ihrem Gehirn diesen hohen Belohnungsmechanismus drin haben und das Gehirn sofort belohnt werden will für diese hohe physische Arbeit, die die leisten müssen, um an diesen Honig zu kommen. Da muss einer von denen auf den Baum klettern, der wird dann tausendmal von irgendwelchen Bienen gestochen, gegen die natürlich, die irgendwann relativ immun sind, aber das ist trotzdem kein angenehmer Prozess. Und auch die haben diese Regulationsmechanismen drin, dass das Gehirn sofort sagt, okay, ich will jetzt hier was haben für die Arbeit oder ich leiste die Arbeit nur, wenn ich dabei Kalorien rausbekomme. Der Unterschied ist aber, dass sie nie in so eine Situation kommen, dass sie überhaupt so viel Nahrungsangebot haben, dass diese Reize ein Problem sind für die. Ja, und das ist eben der große Unterschied. Die können intuitiv essen, weil die gar nicht die Möglichkeit haben, zu viel Honig zu finden. Und selbst wenn sie mal saisonale Situationen haben, in denen sie zu viel finden, dann wird es wieder kompensiert, weil sie in anderen Situationen wieder weniger finden. Das ist das, was ich mit der schwankenden Kalorienzufuhr gemeint habe. Der Unterschied ist halt bei denen, die werden nie so viel Nahrung finden, dass da irgendwie Übergewicht entstehen kann, weil sie dann irgendwann auch aufhören, Nahrung zu suchen, wenn sie genug Nahrung haben, weil man überlegt sich, gut, gehe ich jetzt nochmal raus und suche nochmal einen Baum mit Honig, wenn ich eigentlich gerade satt bin, wenn ich jetzt wieder x-tausend Schritte dafür laufen muss. Natürlich ist das kein bewusster Prozess, der bei dem passiert, sondern das ist ein Prozess der automatischen Motivation. Ja, ob der Körper einem jetzt sozusagen wieder einen Impuls gibt durch Hunger, hey, geh wieder los. Bei uns ist aber dieser Hungerimpuls total irrelevant, weil wir auch aus Genuss essen können. Ja, weil Nahrung auch schmeckt und weil wir leicht an die rankommen. Das heißt, dann ist eben nicht die Entscheidung, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Okay, rein intuitiv würde ich es jetzt gerne essen. Und die Harzer würden auch öfter wahrscheinlich viel, viel mehr essen, als sie wollen, aber sie können es eben nicht, beziehungsweise sie müssen sehr viel Energie dafür aufwenden und dieses Szenario haben wir eben nicht. Das war jetzt viel Kontext zu der Situation, aber ich hoffe, dass ihr dadurch versteht, was eben der große Unterschied ist zwischen intuitivem und bewusstem Essen. Und die Lösung ist nicht, besser auf dich und deine Bedürfnisse zu hören. Natürlich ist das auch wichtig, aber das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung ist, dir ein Umfeld zu schaffen, das es dir erlaubt, auf dich zu hören. Struktur, Wissen, Strategien und eben bewusstes Essen. Das ist ein großer Unterschied. Nicht einfach nur blind auf die Bedürfnisse hören, sondern auf die Bedürfnisse in einem richtigen Umfeld hören. Und das müssen wir uns eben schaffen. Ja, also mach dir einfach klar, dass dein Körper nicht funktioniert wie irgendein Ernährungsberater, sondern das ist ein Überlebenssystem. Und das, was du oft bemerkst, hat auch nichts mit Schwäche oder fehlender Motivation oder diesem ganzen Bullshit zu tun, der immer behauptet wird und diese ganzen Stigmata, die wir in der Gesellschaft haben, sondern das ist einfach eine fehlgeleitete Intuition, die manche Menschen eben härter trifft als andere. Wir sind biologisch alle normal, die meisten Menschen, natürlich gibt es Unterschiede, Stoffwechselerkrankungen und so weiter, aber es betrifft einen sehr kleinen Prozentanteil der Bevölkerung. Aber die meisten haben eben eine ganz normale Voraussetzung. Manche ein bisschen schwieriger, manche ein bisschen leichter, aber wir haben alle ähnliche Voraussetzungen, ähnliche. Ja, das heißt, diese Mechanismen treffen uns auf uns alle zu, manche müssen halt ein bisschen mehr, dann eben in Struktur, Wissen, Strategien und so weiter investieren, um dieses bewusste Essen praktizieren zu können, andere weniger, aber trotzdem trifft es auf uns alle zu. Und wir müssen eben lernen, damit systematisch umzugehen. Ihr merkt ja schon, dass wir jetzt in diesen theoretischen Teilen schon sehr viel in die Praxis gegangen sind und ihr euch sehr viel ableiten könnt für das, was ihr in eurer Ernährung machen könnt. Was ich jetzt hier mit dem Coaching Corner Segment machen möchte, ist, dass ich euch nicht konkrete Sachen sage, die jetzt euch zu euch nehmen sollt, also nicht irgendwelche Lebensmittel oder Makronährstoffverteilungen, weil, wie ihr vorhin schon gelernt habt, gibt es die nicht. Und wir haben auch diese Prinzipien schon in vielen anderen Podcast-Folgen besprochen, das heißt harte Textur, Ballaststoffe, Volumen, Proteinmenge und so weiter. Darüber haben wir schon oft gesprochen und das ist genau auch das, was ich weiterhin empfehle. Das basiert ja auch alles auf genau dieser wissenschaftlichen Datenlage. Das ist ja eigentlich nichts Neues, was ich euch hier erzähle. Jetzt im wissenschaftlichen Kontext ist das jetzt nicht erst im Jahr 2025 bekannt geworden. Was ich hier aber in diesem Segment jetzt mit euch machen will, ist, dass ich euch einfach eine Art Perspektive nochmal ganz klar gebe, die ihr für euch mitnehmen könnt für die Praxis in den Alltag, die wir jetzt Stück für Stück durchgehen, damit ihr jetzt hier ein Konzept habt, das ihr dann nutzen könnt, um euch möglichst in Anführungszeichen natürlich zu ernähren. Ihr wisst ja, ich mag dieses Wort natürlich eigentlich nicht so gern, weil, auch wenn ich es manchmal selber nutze, weil es einfach kein richtiges natürlich gibt. Für uns ist das, was wir jetzt machen, natürlich. Ja, wir leben jetzt unter Häusern, das ist für uns natürlich, weil wir einfach als Homo sapiens die Besonderheit haben, dass wir extrem anpassungsfähig sind und dass sich einfach unsere Situation verändert. Und genau das ist auch so das Problem auf Social Media. Es gibt so diesen Natürlichkeitswettbewerb. Roh, clean, zuckerfrei. Es wird ja mittlerweile sogar sagen, Wörter wie göttlich oder Ursprung benutzt. Und das sind dann irgendwie so haltlose Behauptungen. Rohkost ist besser. Zucker ist Gift, ist extrem schlecht, ist der Grund für Übergewicht. Nichts davon ist wissenschaftlich fundiert. Im Gegenteil, wir haben sogar Gegenbelege. Gekocht ist es schlecht, weil es degeneriert. Proteinpulver ist problematisch. So, und dann soll man irgendwie Datteln und Weidebutter essen, irgend so ein Bullshit, weil das irgendwie so spirituelle Supernahrung ist. Und das ist so extrem falsch. Ich kann euch mal die Beispiele erklären. Rohkost zum Beispiel, dass es so gut sein soll. Ich bin kein Gegner von Rohkost, aber Kochen ist ein modernes Tool, das Menschen entwickelt haben. Also Kochen ist natürlich. Das war ein evolutionärer, entscheidender Vorteil. Höhere Energieverfügbarkeit, mikrobielle Sicherheit, soziale Stabilität und so weiter. Also Kochen ist Teil des Menschen, Teil einer natürlichen Ernährung. Und es gibt auch Datenlage, die zeigt, dass Menschen mit einer Rohkosternährung viele gesundheitliche Probleme haben, wie Untergewicht, Menstruationsstörungen, psychische Erkrankungen und so weiter. Natürlich könnte man dann wieder schlussfolgern und sagen, hey, es wäre ja eigentlich eine gute Idee, so eine Rohkosternährung an den Tag zu legen, weil dadurch, wenn das ja Untergewicht fördert, kann ich es vielleicht punktuell einsetzen und leichter Gewicht verlieren. Und das ist gar keine schlechte Idee, ja, wenn ich das natürlich in Maßen nutze, also wenn ich jetzt nicht sage, ich esse nur noch Rohkosternährung, weil da kann dann eben auch auf einer anderen gesundheitlichen Perspektive ein Problem entstehen, weil einfach bestimmte Nährstoffe nicht gut aufgenommen werden. Wir brauchen verarbeitete Nahrung, um als Mensch richtig zu funktionieren. Und das ist etwas, das oft total falsch verstanden wird von dieser ganzen, von dieser Gottesnahrungs- Sekte, Movement, wie auch immer man das nennen möchte, weil das ist ja extrem ideologistisch bei denen geprägt, was die machen und hat eben nichts mit wissenschaftlichen Fakten zu tun. Und diese falschen Schlussfolgerungen zu denken, dass Rohkost etwas mit natürlicher Ernährung zu tun hat, zeigt schon, wie gefährlich das auch werden kann. Ja, weil Rohkost ist nicht die Ernährung, die für uns normal ist. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, dass wir zum Beispiel Datenlage haben, wie sich unser Magen-Darm-Trakt verändert hat. Der ist kürzer geworden, weil wir eben durch das Kochen gar nicht mehr auf so einen energetisch hochaufwendigen Magen-Darm-Trakt angewiesen waren. Das ist ja wieder Evolution, wo sich die Menschen eben eher durchsetzen und ihre Gene weitergeben, die energetisch einfach ein bisschen weniger aufwendigere Körper haben, weil der Magen-Darm-Trakt kürzer ist, weil die gar nicht mehr so einen langen Magen-Darm-Trakt benötigen, weil die eben vorverdauen durch das Kochen. So, wir haben das jetzt immer noch. Wir haben diese physische Eigenschaft in unserem Körper, dass wir eben keinen Magen-Darm-Trakt haben, der so lang ist wie von einem Pflanzenfresser, der diese ganze pflanzliche Nahrung kalorisch und nährstoffgerecht aufspaltet. Ja, Natürlich können wir das teilweise zu unserem Vorteil nutzen, weil wir dann sagen, okay, wir extrahieren nicht ganz so viel Kalorien aus Rohkost und so weiter. Und die Nahrungsaufnahme ist ein bisschen schwieriger. Das heißt auch das Kauen und so weiter. Deswegen esst gerne Rohkost, aber nur noch Rohkost zu essen, das ist ja auch so ein Trend mittlerweile. Das solltet ihr nicht machen, weil das auch wirklich nichts mit einer Ernährung zu tun hat, die unserem Ursprung entspricht. Und das sind lauter so Sachen, die einfach, wie gesagt, auch Zucker und so weiter, das wird total aus dem Kontext gezogen. Ja, und die Art und Weise, wie wir das dann einbinden. Rohkost war natürlich immer Teil unserer Ernährung, aber eben nicht hundertprozentig. Zucker war immer Teil unserer Ernährung. Ja, also es sind solche Sachen, da muss man einfach mit einer bisschen geschickteren und smarteren Brille drauf schauen, als es diese Bubble macht, die das total objektiv subjektiv macht und dann eben dieses Cherrypicking betreibt. Nochmal, Ultra-Processing, das sagen wir hier auch oft, das kann natürlich problematisch sein, aber die Frage ist eben, in welchem Maß benutze ich das? Und das heißt nicht, dass ich jetzt nur noch hochverarbeitete, extrem vorgekochte Sachen essen solltet sozusagen. Ihr solltet einfach euch so weiterhin ernähren, wie ihr es aktuell schon macht, aber eben mit diesen Prinzipien, die wir aus der Sättigungsforschung sozusagen nutzen können und auch aus Erfahrungen oder Sachen, die wir bei den Hadza sehen, die wir jetzt hier zum Beispiel ja besprochen haben. Okay, hohe Aktivität ist gut, geringe Kaloriendichte ist gut und so weiter. Das heißt aber nicht, dass ich das schwarz und weiß sehen sollte. Ja, und macht euch da auch nochmal bewusst, wir sind opportunistische Omnivore. Das heißt, wir sind nicht für Reinheit gebaut, sondern für Flexibilität. Die Ernährung, die war nie statisch, die war immer situationsbedingt. Und das Ziel sollte immer sein, zu verstehen, was funktioniert und nicht irgendwie jetzt so zurück in die Höhle zu gehen und da zu leben, sondern zu schauen, was funktioniert jetzt in der heutigen Zeit und wie kann ich das für mich nutzen. Es gibt auch viele moderne Tools, die sehr, sehr praktisch sind. Proteinpulver, so, das ist hilfreich, auch wenn es nichts damit zu tun hat, mit dem, was die Harzer zu sich genommen haben. Oder Meal Prep, ja, auch verarbeitete Produkte teilweise. Es gibt hier kein Schwarz oder Weiß, sondern es gibt nur Mechanismen, die wir eben zu unseren Gunsten nutzen sollten. Und deswegen, Körper, der braucht keine irgendwie göttliche Nahrung oder whatever, sondern was ihr braucht, ist eben Verständnis, Kontextbewusstsein, keine perfekte Natürlichkeit, sondern wirksame Alltagsstrukturen, die für euch funktionieren. Das war's für die heutige Folge. Ich hoffe, dass es euch interessiert hat, dass ihr es spannend fandet, dass ihr es interessant fandet und ganz wichtig, dass ihr auch das alles für euren Alltag nutzen könnt. Und ich glaube auch, wenn in dieser Folge vielleicht nicht so viele Tipps für die Praxis dabei waren wie sonst, war es dennoch meiner Meinung nach eine extrem wertvolle Folge für viele von euch, weil mein Ziel auch mit solchen Sachen, wenn wir Richtung Evolution gehen und auch sehr viel Richtung Logik und Wissenschaft und vielleicht mal nicht so in die Praxis gehen, ist, dass ich euch den Druck nehme und ihr mehr Kontextbewusstsein habt und mehr Verständnis, das euch wieder später die Kompetenz und die Autonomie gibt, um richtig zu handeln. Das ist ja auch zum Beispiel im Prinzip, nachdem wir im Coaching gehen. Ich will immer, dass jeder versteht, was wir hier machen und dass die Leute nach dem Coaching rausgehen und das alles drauf haben, ohne mich. Und das will ich ja hier mit euch auch machen. Ich will euch ja nicht nur irgendwelche Tipps geben, das kritisiere ich immer an anderen, keine Ahnung, Podcasts oder irgendwie YouTube-Videos oder Instagram, whatever, dass einfach Sachen rausgegeben werden und das ist ja auch okay, man kann ja auch einfach mal nur einen Tipp geben, aber das sind also diese typischen Podcast-Folgen, 8 Tipps für deinen Fettverlust, so. Und ja, ich verstehe den Gedanken so ein bisschen dahinter, aber ich will halt mit euch mehr in die Tiefe gehen, damit ihr dieses gleiche Verständnis habt, das ich habe, um dann auch durch dieses Wissen viele Sachen, die ihr seht, lest, hört, mit denen richtig umgehen könnt und die richtig identifizieren könnt. Weil zum Beispiel, wenn ihr diese Folge jetzt gehört habt, dann könnt ihr in der Zukunft, wenn irgendjemand mit solchen Argumenten um sich schmeißt, oh, das ist intuitiv, sich so zu ernähren, das ist natürlich und so weiter, dann versteht ihr das. Ihr wisst jetzt, wie essen denn die Hadza? Was ist denn wirklich, in Anführungszeichen, natürliche Ernährung? Wo entstehen diese Probleme? Ja, wir sind opportunistische Omnivore. Wenn euch jetzt in Zukunft irgendjemand sagt, oh, es ist so natürlich, dass wir nur Fleisch essen oder ihr hört irgendwo im Fernsehen so eine Diskussion, wo dann wieder irgendwo eine Veganerin sitzt und behauptet, wir sind Herbivore, also Pflanzenfresser, dann wisst ihr sofort, okay, die labert Bullshit. Ja, das hat nichts mit dem wissenschaftlichen Fakt zu tun und aufgrund dessen könnt ihr dann alles, was sie danach sagt oder er, wer auch immer das dann ist, viel, viel mehr in Frage stellen, weil ihr sofort euer Bullshitometer angeht und ihr merkt, okay, wenn die Person da so einen riesigen Fehler macht, dann bedeutet es, dass vermutlich jede Aussage danach schon von mir kritisch beurteilt werden sollte. Und das ist mein Ziel mit solchen Folgen, dass ich euch nochmal mehr Hintergrundwissen gebe, damit ihr das für euch nutzen könnt, wenn ihr euch auch durch eure eigenen Erfahrungen so ein bisschen durchschlängelt und auch selber für, weil ihr baut ja trotzdem immer alles, was ihr für euch im Alltag macht, selber zusammen, selbst wenn ihr jetzt nur den Podcast hier hört. Und mit solchen Folgen ist einfach mein Ziel, euch mehr Hintergrundwissen zu geben. Ihr könnt mir auch immer gerne Feedback geben, ob solche Folgen für euch auch interessant sind, weil gerade dieses Thema Evolution, da kann man eben so viel ableiten, auch von unserem Verhalten, von sportlicher Aktivität, Schrittanzahl, Ernährung und so weiter. Das ist super, super spannend, auch auf ganz viele andere Sachen. Und das ist ja auch so das, was mich eigentlich so privat am meisten interessiert. Und das ist das, was ich auch gerne mehr in den Podcast integrieren würde, aber da brauche ich halt euer Feedback, ob euch solche Themen auch interessieren, weil das für manche vielleicht manchmal ein bisschen langweilig ist. Ich finde es super spannend, aber ich kann ja nicht immer von mir auf andere Schlussfolgern. Deswegen gebt mir besonders gerne, ich sehe es natürlich auch an den Klickzahlen, trotzdem zu solchen Folgen gebt mir gerne Feedback, schreibt mir einfach eine Instagram-DM. Das ist immer am besten, da sehe ich das am schnellsten. Oder wenn ihr im Coaching bei mir seid, dann schreibt mir dazu eine Nachricht. Da habt ihr natürlich auch einen schnellen Draht zu mir. Einfach gebt mir Feedback zu solchen Folgen und dann trotzdem hoffe ich, dass ihr auch was für die Praxis mitnehmen konntet. Macht euch einfach bewusst, wir Menschen sind sehr flexibel in der Ernährung. Es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt natürlich Sachen, an die wir uns halten sollten, um bewusst zu essen. Über die sprechen wir hier immer. Also diese ganzen Sättigungsprinzipien, Proteinzufuhr und so weiter. Ich kann jetzt nicht alles einzeln aufzählen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber das heißt nicht, dass wir das auf einzelne Lebensmittel oder einzelne Ernährungsstrategien beziehen sollten, sondern hier sind wir wirklich sehr, sehr flexibel, was ja auch was Schönes ist. Und das war es jetzt mit der Folge. Wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.